HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Es ist ein wahres Desaster. Wir haben das zweithöchste Hochwasser gehabt. Immens viele Schäden. Venedig ist sprichwörtlich in die Knie gezwungen.
In der Nacht war ich hier. Wir haben gesehen, wie das Wasser anstieg. Es gab keine Möglichkeit, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Die Situation ist dramatisch.
Was er als so schwer erträglich, ja zuweilen als völlig unleidlich empfand, war offenbar der Gedanke, dass er Venedig nie wiedersehen solle. Dass dies ein Abschied für immer sei.
Wir waren schon auf das Hochwasser vorbereitet, doch dieses Mal war es höher als erwartet.
Es sind die Auswirkungen des Klimawandels.
Mose bringt nichts. Die haben uns so viel versprochen, aber das waren alles Lügen. Alles Lügen.
War es möglich, dass er nicht gewusst, nicht bedacht hatte, wie sehr sein Herz an dem allen hing?
Heute gab es Leute, die weinten, weil sie alles verloren haben. Es geht darum, dass es keine Sicherheiten gibt. Du weißt nicht, wie du hier leben sollst. Und wenn wir nicht wollen, dass die Stadt sich leert, müssen wir Sicherheiten geben. Wir können sicher sein, dass wenn wir nichts unternehmen, es morgen wieder losgeht.
Von Venedig ist alles gesagt und gedruckt, was man sagen kann, schrieb 1786 Johann Wolfgang von Goethe und schrieb dann doch über die von Wasserkanälen durchzogene Stadt. Die dramatische Hochwasserlage seit fast einer Woche bringt Venedig in eine Situation, die dringend dazu anregt, wieder einmal über diese Traumstadt zu sprechen. Dieses Mal mit einem anderen Zungenschlag. Es ist auch heute noch lange nicht alles gesagt, denn die Situation ist neu. Dreimal in einer Woche stieg das Wasser auf mindestens 1,50 über dem Meeresspiegel. Gestern traf die dritte Flutwelle auf die Stadt. Der höchste Wasserpegel seit 50 Jahren wurde am vergangenen Dienstag gemessen, 1,87 über Normal Null. Noch nie stieg das Wasser in einer Woche so oft so hoch. Ein Atemzug vor der Apokalypse sei das, klagte der venezianische Dombaumeister. Und der Bürgermeister schob's auf den Klimawandel nach dem Motto, tja, da können wir doch nichts machen. Doch. Können sie, die Venezianer, und haben sie auch schon. Sie haben die Fahrrinnen für die Kreuzfahrtschiffe immer tiefer ausgebaggert, sodass der Wind immer mehr Wasser in die Stadt drücken kann. Sie haben ihre Stadt unvergleichlich dem Tourismus geöffnet, sie für die Einheimischen unerschwinglich gemacht. Sie haben Milliarden in der Lagune verbaut, ohne die Flutschutztore je fertigzustellen. Venedig baut am eigenen Untergang und verdient gut daran. Umdenken, das UNESCO-Welterbe retten, das ist das Gebot der Stunde. Aber Umdenken fällt schwer. Das zeigt nicht nur Venedig, das sieht man auf allen Teilen der Welt. Wir wissen um den nahenden Untergang und sind trotzdem unfähig, umzudenken und uns zu retten. Aber warum eigentlich? Dieser Frage wollen wir nachgehen unter dem Titel Der Tod von Venedig. Wir gondeln in den Untergang und beginnen in Venedig. Klar, Elisabeth Pongratz über die aktuelle Lage.
Zum ersten Mal stieg das Wasser nicht mehr so stark an. Die Wassertaxis, die sogenannten Vaporetti, konnten wieder fahren. Auch die Schulen öffneten wieder, ebenso einige Sehenswürdigkeiten wie der Dogenpalast. Die Menschen kehren mit gemischten Gefühlen in ihre Häuser zurück, wie sie dem italienischen Fernsehen erzählen. Ich habe ehrlich gesagt einen Weinkrampf bekommen. Wir haben nicht nur einmal, sondern dreimal von vorne angefangen. Sehen Sie, wie hoch das Wasser gestiegen ist, über den Tresen hinaus. Wir haben 10 Kühlschränke und Maschinen verloren. Wir bauen nun auf St. Markus. Auf andere können wir nicht bauen. Das hat keinen Sinn. Und dann reicht ein Sonnenstrahl, der sich auf der Kirche widerspiegelt. Und dann denkt man, das ist Venedig. Und schon hast du deinen Frieden gemacht und denkst an nichts anderes mehr. Venedig ist einzigartig in jeder Hinsicht. Hoffnung macht sich breit, auch wenn viele erst einmal damit beschäftigt sind, Häuser und Geschäfte von Wasser und Schmutz der vergangenen Tage zu befreien. Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht abzusehen. Bürgermeister Brugnaro hat aber per Twitter bereits rasche Entschädigungen angekündigt. Seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, als Venedig die schlimmste Flut seit 53 Jahren erlebt hatte, war die Stadt unter Anspannung, hatte dann sowohl Freitag als auch am Sonntag relativ hohe Pegelstände hinnehmen müssen. Der starke Wind, der aus der Sahara wehende Scirocco, hatte das Wasser vom Meer in die Altstadt gepeitscht und damit hohe Schäden angerichtet. Viele Kunstschätze wurden zerstört, fast jede zweite Kirche beschädigt. Langfristig könnte das Salz des Meerwassers den Bauten zusetzen, da es nach dem Abtrocknen bleibt und feine Risse ins Gemäuer reißt. Eine große Gefahr, vor allem für so bedeutende Denkmäler wie den Markusdom. Der Kulturbeauftragte der Stadt Venedig, Giovanni Giusto. Wenn die Temperatur steigt und die flüssige Komponente verdampft, dann kommt das Problem. Die Materialien werden das Salz weiter speichern. Das verfestigt sich, kristallisiert dann und bringt die Materialien zur Explosion. Dadurch werden unsere architektonischen Kulturgüter dauerhaft zerstört. Gerade die unzähligen Kulturschätze in Venedig sind vom schweren Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Der italienische Kulturminister Dario Franceschini. Wir müssen den enormen Schaden für das kulturelle Erbe verstehen. Wenn man es sieht, versteht man erst die wahre Katastrophe. Wir brauchen also ein großes Engagement des Staates, der gesamten italienischen Gemeinschaft, um Venedig zu unterstützen. Nicht nur, weil es ein Symbol ist, sondern weil das Leben von Tausenden von Menschen und Unternehmen hier beschädigt wird. Angesichts der massiven Schäden hat der Bürgermeister ein Spendenkonto für seine Stadt eingerichtet und um finanzielle Unterstützung aus dem In- und Ausland geworben.
Elisabeth Pongratz über die aktuelle Situation im Hochwasser Venedig. Petra Reschi ist Journalistin und Schriftstellerin, lebt seit 30 Jahren in Venedig, wo wir sie jetzt auch erreichen, aber wegen des Hochwassers nicht am Festnetz, sondern nur mobil. Guten Tag, Frau Reschi.
Hallo.
Wie sieht's denn bei Ihnen aus?
Ja, also ich habe gerade noch mit Freunden darüber gesprochen. Also es gibt ja eigentlich niemanden in Venedig, der nicht betroffen wäre in der einen oder anderen Weise. Also ob denn jetzt die wenigen, die im Erdgeschoss wohnen, also die wenigen, eigentlich ist es ja verboten in Venedig im Erdgeschoss zu wohnen, die sind natürlich vor allen Dingen betroffen, aber die Geschäfte und so weiter, die Werkstätten, die sind natürlich irgendwie extrem betroffen, die Museen, die Bookshops in den Museen und die Kirchen, eigentlich alles. Es gibt niemanden, der in Venedig nicht betroffen wäre, sei es nur so wie bei uns, das ist irgendwie noch relativ banal, dass irgendwie dann das Wasser in unseren Aufzug reinläuft und der jetzt erstmal auf Wochen nicht mehr benutzbar ist. Aber das ist ja irgendwie nur ein geringes Problem. Das viel größere Problem ist auch langfristig, wie sich das eben halt auswirkt und dass eben nichts dagegen gemacht wird.
Das heißt, Sie kommen noch in Ihre Wohnung, auch wenn man da ja schon durchs Erdgeschoss muss. Aber Sie sagen, es gibt Gegenden, wo es dramatischer ist oder auch Leute, die es härter trifft. Wie ist denn die Lage insgesamt gesehen in Ihrem Stadtteil? Was sehen Sie da?
Also in San Marco, wo es ja irgendwie extrem, also ich war jetzt gerade irgendwie in diesem Restaurant, das gestern aussah noch wie ein Swimmingpool, ja, und mir ist es eigentlich ein völliges Rätsel, wie die Leute das hinkriegen, und das ist einfach diesem unfassbar großen Einsatz eben der Venezianer zu verdanken. Kaum das ist das Wasser wieder abgeflossen, was es im Übrigen sehr lange dauert, wird dann alles wieder sauber gemacht, ja, und wieder abgewaschen. Das muss ja alles mit Süßwasser wieder abgewaschen werden, ganz abgesehen davon von den vielen Kühlschränken und so weiter, die alle kaputt gegangen sind, von den ganzen Werkstätten, die kaputt gegangen sind auf diese Weise, die wahnsinnig viele in Restaurants irgendwie sind Lebensmittel hinüber gewesen, weil die Kühlschränke dann eben ausgefallen sind. Es ist einfach ein unfassbar, für jeden Einzelnen einfach ein großer Verlust, und ich kann nur sagen, kann nur irgendwie so dieses Helden, geradezu heldenhafte Engagement der Venezianer, denn letztes Jahr im Dezember, ohne dass die Welt irgendwie davon Kenntnis genommen hätte, war hier ja auch ein sehr, sehr hohes Hochwasser, 1,56 Meter, wenn ich mich erinnere, wurde das sozusagen als solches erklärt, 1,56 Meter, aber es war enorm hoch auch schon, und da hat niemand von Kenntnis genommen, ja.
Aber Sie haben das Gefühl, so langsam zieht dann wieder das normale Leben ein?
Naja, das normale Leben in einer gewissen Weise, natürlich. Die Venezianer machen das irgendwie seit Jahrzehnten, eigentlich seit Jahrhunderten. Aber so dieses Hochwasser, und das muss man jetzt mal ganz klar sagen, dieses Hochwasser ist nicht mehr normal. Und das hat nichts mit dem Klimawandel zu tun, denn das Meer steigt nicht in einer Nacht auf 2 Meter an, ja. Sondern das hat damit zu tun, dass hier in Venedig eben ein Raubbau an der Natur getrieben wurde, der vor allen Dingen der Habgier einer Unternehmer- und Politikerklasse zu verdanken ist. Ja, sowohl also die Mose, Hochwasserschleuse, alleine nur das, was für sie gemacht wurde, ihnen sozusagen, was für sie gegraben wurde, noch in die, dadurch durch die Hochwasserschleuse wurden ja die drei Öffnungen der Lagune zum Meer nochmal vertieft. Dadurch schießt jetzt in kürzerer Zeit mehr Wasser rein und fließt langsamer ab aus dem Brunnen, weil diese Öffnungen der Lagune zum Meer verengt worden sind, unter anderem durch den Bau einer künstlichen Insel. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die schon noch viel länger dauert, sind halt die Gefahren für diese, anfänglich für die Erdöltanker und heute für diese Kreuzfahrtschiffe, also überhaupt für die Schiffe mit Tiefgang, das zur Folge hatte, dass die Lagune, die eigentlich im Schnitt nur 1,5 Meter tief ist, an manchen Stellen, also anfangs auf 12 Meter ausgegraben wurde, dann eben an manchen Stellen durch unterseeische Entwicklungen mit der Zeit sich auf bis zu 59 Meter weiter ausgegraben hatte an dem Canale dei Petroli.
Also ohne, das heißt, dass der also, Mensch noch was dazu tun musste. Das
genau,
ist, passiert dann
das
automatisch.
Genau, durch die Erosion dann auch, je mehr Wasser reinkommt, desto mehr auch wieder rausfließt. Dass es einfach eine Erosion der Lagune zur Folge hatte und dadurch hat sich die Lagune praktisch in einen offenen Meeresarm verwandelt. Das ist keine Lagune mehr. Jeder, der ein Boot fährt, so wie ich, merkt das, oder selbst wenn man im Vaporetto steht und rüber fährt zum Lido, kriegt man das auch ein bisschen mit von diesem Wellengang, der eigentlich ja völlig anormal ist, also weil eben auch sehr viel tiefer ist und weil enorm viel Verkehr auf diesen hier in den Venedig, also im Bacino-Marcos-Becken und den Decker-Kanal und so weiter ist, unabhängig jetzt noch von den Kreuzfahrtschiffen, die dann noch hinzukommen. Aber durch diese Ausgrabung der Kanäle, das ist ein weiterer Grund, zusammen mit Mose eben das, der zur Zerstörung dieser Lagune beigetragen hat. Und das ist der Hauptgrund für das Hochwasser hier.
Also man merkt, es gibt ein großes Engagement, offensichtlich auch Solidarität. Man hilft sich, man macht, man tut einfach. Das Agua Alta ist man gewöhnt. Aber das ist diesmal was anderes, so wie Sie das beschreiben, Frau Reski. Und ich spüre auch eine gewisse Wut.
Die Wut ist wahnsinnig groß und vor allen Dingen auch bei den Venezianern, wenn die jetzt auch noch obendrein sozusagen, auch noch wenn sie einen Schaden hatten, muss ich um den Spott nicht sorgen, dass dann auch noch die Politiker dann auch noch die Stirn hatten, sich hier zu präsentieren in Gummistiefeln auf dem Markusplatz, der im Übrigen schon nach wenigen Zentimetern Hochwasser immer unter Wasser steht. Also das ist irgendwie gut, um den Markusplatz im Hochwasser zu erleben, da braucht man nicht im Hochwasser kommen. Ja.
Und das ist einfach
die Venezianer, ja. Ja, es sind Zeigbilder, genau. Ja. Und Brugnaro, und das ist irgendwie noch ganz wichtig auch zu sagen, die Venezianer, die natürlich irgendwie auch ihre Verantwortung tragen für viele Irrtümer, die begangen worden sind. Aber das größte Problem hier in Venedig ist, es leben in Venedig noch 52.000 Einwohner. Der Großraum Venedig, der im Faschismus geschaffen wurde, beträgt aber fast 230.000 Einwohner. Die 52.000 Venezianer sind eine Minderheit hier. Das heißt also, die Venezianer haben diesen Bürgermeister nicht gewählt. Ja?
Das heißt, muss man vielleicht kurz erklären, dieser Großraum, das meint eben Festland, Mestre. Das gehört von der Struktur dazu.
Dazu, genau. Und jetzt eben am 1. Dezember versuchen die Venezianer wiederum dieser Zwangsehe zu entkommen, ja, dass sie eben halt versuchen, dass sie einfach eine autonome Stadtverwaltung kriegen, damit zumindest dann gewährleistet wäre, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, eben von Venezianern getroffen wurden. Dieser Bürgermeister wohnt auf dem Festland, wie acht von seinen neun Stadträten. Das heißt, niemand erlebt das, was wir hier erleben. Über uns rollt nicht nur die Flut hinweg, sondern über uns rollt ein Tross von 30 Millionen Touristen pro Jahr hinweg. Ja.
Das heißt aber, die Gemeinde will profitieren von dem, was in der Altstadt in Venedig passiert.
Genau.
Aber die Folgen möchte man nicht tragen, deswegen wohnt man auf dem Trockenen.
Genau, die trägt man nicht. Dann wohnt man in einer Villa, so wie der Bürgermeister in Mogliano Veneto. Da hat man natürlich nichts mit diesem Problem zu tun hier in Venedig.
Also es gibt Strukturprobleme, auf jeden Fall eine Wut auf die Politiker, aber einen großen Zusammenhalt und viel Kraft und Engagement, um alles wieder aufzuräumen, sagt Petra Reski, Journalistin und Schriftstellerin, die seit 30 Jahren in Venedig lebt. Ganz herzlichen Dank und alles Gute für Sie. Warum die ganze Welt Anteil nimmt am dramatischen Hochwasser in Venedig, das hat natürlich mit der Geschichte und mit der Attraktivität der Stadt zu tun. Jährlich sind rund 36 Millionen Touristen in den Gassen und Kanälen Venedigs unterwegs, um Dogenpalast, Markusplatz und andere prominenten Bauten zu besichtigen, Kunstschätze oder einfach nur die Palazzi zu bestaunen. Die UNESCO-Welterbestadt ist ein Magnet nicht nur für den gemeinen Italienreisenden. Und so ist sie selbst Gegenstand der Kultur geworden, indem sie Kulturschaffende verzauberte.
Ich erinnere mich an meinen ersten Besuch in Venedig. Ich war 17 Jahre alt. Als ich auf dem Markusplatz stand, glaubte ich, den Verstand zu verlieren. Nichts auf der Welt war mir je so herrlich schön erschienen wie diese Stadt, die man eines Tages zerstören wird. Gerade weil sie zu schön ist.
Schreibt der 1900 in Paris geborene Schriftsteller Julian Green über seine erste Begegnung mit der Lagunenstadt. Das Paradies unter den Städten, einen Traum, der von Menschenhand erbaut und zu einer greifbaren Wirklichkeit geworden sei, nennt John Ruskin, der englische Maler und Schriftsteller, die Stadt, deren historische Bau- und Kunstdenkmäler er akribisch aufzeichnete und beschrieb. Für den Literaten Henry James erklärt sich die Sache mit Venedig ganz einfach.
Es gibt zwei Arten von Städten. Alle anderen und Venedig.
Immer wieder hat die Lagunenstadt Künstler in ihren Bann gezogen. Maler, Musiker, Schauspieler und natürlich auch Schriftsteller. Wie Thomas Mann, Ernest Hemingway, Johann Wolfgang Goethe, Franz Grillparzer, Marcel Proust, Lord Byron, Franz Werfel, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse. Die bis heute andauernde Faszination und Begeisterung für die Serenissima, die Erlauchteste, begann im 19. Jahrhundert. Damals hatte die einst einflussreiche See- und Handelsmacht längst Glanz und Gloria verloren. Mit der Entdeckung Amerikas 1492 und des Seewegs nach Indien durch den Portugiesen Vasco da Gama hatte sich das kommerzielle Kraftzentrum von der Adria und dem östlichen Mittelmeer zur Iberischen Halbinsel verlagert. Eine weitere Bedrohung war das Osmanische Reich. Die Türken beeinträchtigten nachhaltig den lukrativen Orienthandel der Venezianer. Als Napoleons Truppen schließlich die Stadt im Jahr 1797 besetzten, verlor sie ihre Selbstständigkeit, um anschließend unter österreichische Herrschaft zu geraten. Pracht und Macht von einst waren dahin. Anfang des 19. Jahrhunderts war Venedig eine morbide Schöne. Die alten herrschaftlichen Palazzi zum Teil verfallen, brüchig die einst kostbar ausgestatteten Kirchen. Aber genau diese Morbidezza war es, die Künstler Anfang des 19. Jahrhunderts als reizvoll empfanden. Eine Flut von Venedig-Publikationen entstand, von der Lyrik bis zum Reiseführer.
Venedig ist viele tausend Male gemalt und beschrieben worden. Und von allen Städten der Welt ist Venedig die einzige, die man besuchen kann, ohne hinzufahren.
Schreibt Ende des 19. Jahrhunderts der amerikanische Literat Henry James. Bereits 100 Jahre vor ihm notierte Goethe, als er 1786 zum ersten Mal in diese, wie er sagt, wunderbare Inselstadt, diese Biberrepublik reiste.
Von Venedig ist alles gesagt und gedruckt, was man sagen kann.
Um dann doch seine Eindrücke und Erlebnisse aufzuschreiben, genauso wie es nach ihm all die anderen taten und es bis heute tun.
Wie Venedig sich in Schrift und Bild über die Jahrhunderte im kollektiven Bewusstsein verewigt hat, Silvia Schwab hat nur einige Beispiele zusammengetragen. Der Tod von Venedig, wir gondeln in den Untergang, der Tag in HR2 Kultur. Der Roman Der Tod in Venedig stand Pate für unseren heutigen Sendungstitel und er stammt von einem weiteren, der sich in die Lagunenstadt verliebt hatte, Thomas Mann.
Die Luft war still und riechend, schwer brannte die Sonne durch den Dunst, der den Himmel schieferig färbte, Wasser schlug glucksend gegen Holz und Stein. Der Ruf des Gondoliers, halb Warnung, halb Gruß, ward fernher aus der Stille des Labyrinths nach sonderbarer Übereinkunft beantwortet. Aus kleinen, hochliegenden Gärten hingen Blütendolden, weiß und purpurn, nach Mandeln duftend, über morsches Gemäuer, arabische Fensterumrahmungen bildeten sich im Trüben ab. Die Marmorstufen einer Kirche stiegen in die Flut. Ein Bettler darauf kauernd, sein Elend beteuernd, hielt seinen Hut hin und zeigte das Weiße der Augen, als sei er blind. Ein Altertumshändler vor seiner Spelunke lud den Vorüberziehenden mit kriechenden Gebärden zum Aufenthalt ein, in der Hoffnung, ihn zu betrügen. Das war Venedig, die schmeichlerische und verdächtige Schöne, diese Stadt, halb Märchen, halb Fremdenfalle, in deren fauliger Luft die Kunst einst schwelgerisch aufwucherte und welche den Musikern Klänge eingab, die wiegen und buhlerisch einlullen. Dem Abenteuernden war es, als tränke sein Auge dergleichen Üppigkeit, als würde sein Ohr von solchen Melodien umworben. Er erinnerte sich auch, dass die Stadt krank sei und es aus Gewinnsucht verheimliche.
Thomas Mann, tot in Venedig. Wir wandeln gleich noch einmal mit ihm durch die Stadt, die auch bei ihm ambivalente Gefühle ausgelöst hat. Bestenfalls ambivalent sind mittlerweile auch die Gefühle der Venezianer für das Mammut-Flutschutzprojekt Mose in der Lagune von Venedig. Petra Reschi hat eben schon davon gesprochen. Die Hoffnung weicht der Wut. Das Meer teilen, die Fluten stoppen, so wie Moses, das sollten die riesigen Stahlbarrieren im Wasser vor der Stadt. Sie tun das nicht. Das wurde in den letzten Tagen besonders schmerzhaft deutlich, weil das Projekt entgegen der Pläne nicht fertiggestellt ist.
Nach dem katastrophalen Hochwasser in Venedig wird heftig darüber gestritten, wie die Lagunenstadt besser geschützt werden kann. Im Mittelpunkt das Mose-Projekt. An drei Hafenzugängen sind die Barrieren im Meeresboden verankert. Je nach Bedarf können sie ausgefahren werden, um Hochwasser abzuhalten. Bereits vor 15 Jahren wurden die Arbeiten begonnen, die bereits mehr als 5 Milliarden Euro verschlangen. An sich sollte der Flutschutz schon 2014 fertig sein, aber er funktioniert noch nicht. Verärgert äußert sich der Regionalpräsident von Venetien, Luca Zaia. Wir stellen fest, dass es unter Wasser 5 Milliarden Euro gibt. Wir haben nicht richtig verstanden, warum sie noch nicht in Betrieb sind. Aber es ist mir ein Anliegen, dass sie der ganzen Welt sagen, dass Mose nicht unsere Baustelle ist, sondern eine Baustelle des Staates. Wenn Mose endlich seine Arbeit aufnimmt, werden wir sehen, ob es funktioniert oder nicht. Schleppende Bürokratie, Korruption und einige andere Skandale sind der Grund dafür, dass es mit dem Bau nicht voranging. Die Regierung in Rom beeilte sich, ihre ganze Unterstützung für das Projekt zuzusagen. Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte sich selbst ein Bild von den verheerenden Schäden der zerstörerischen Fluten gemacht. Seinen Worten nach fehlen nur noch die letzten 400 Millionen, bald würde der Schutz funktionieren. Schon seit Jahren wird um das Projekt gestritten, die Skepsis ist groß. Während die einen in den Barrieren einen wirklichen Schutz für die Lagunenstadt sehen, glauben die anderen, dass es das Problem verschärfen würde. Unterdessen sagt der Conte erste Hilfen zu, bis zu 5 Millionen Euro für Privatpersonen, bis zu 20 für Geschäfte. Gerade die Hoteliers beklagen schwere Schäden, viele Urlauber hätten ihre Reisen storniert. Für den 26. November kündigte Conte ein groß angelegtes Komitee für die Lösung der Infrastruktur an. Das sagen wir allen Bürgern. Dieses von mir eingesetzte Gremium wird Regeln schaffen, um die Infrastrukturprobleme Venedigs zu bewältigen. Das Problem der großen Schiffe wird daher angegangen, das Problem des Mose-Projektes, das Problem einer stärkeren Koordinierung zwischen den zuständigen Behörden.
Elisabeth Pongratz über das Flutschutzprojekt Mose, das vor Venedig eigentlich dafür sorgen soll, dass solche Wassermassen wie jetzt nicht bis zur zauberhaften Altstadt von Venedig vordringen. Die Planung für das gigantische Projekt hatte 1966 nach dem Rekordhochwasser begonnen. 1984 wurde es in dieser Form entworfen, 2003 mit dem Bau angefangen und schon seit Jahren sollte es eigentlich in Betrieb sein. Professor Thorsten Albers mit Wasserbau- und Küsteningenieurwesen befasst an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ostfalia. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
Der italienische Ministerpräsident Conte hat jetzt angekündigt, Mose könnte 2021 fertig sein, wäre wahrscheinlich auch schon zu 93% abgeschlossen. Andere sagen, das wird nichts vor 2022. Ist das ein normaler Bauverzug?
Insofern ja, dass es keine normale Baustelle ist. Wir bauen in einem sehr exponierten Bereich. Wir sind unter Schlechtwettereinfluss. Wir bauen unter Wasser, wo wenig zu sehen ist. Es ist also eine sehr exponierte Lage und kein Bau auf der grünen Wiese. Insofern ist mit Unwägbarkeiten und Verzögerungen immer zu rechnen. Und insofern ist das in einem Maß, was durchaus normal ist, Bauverzögerungen im Küsteningenieurwesen.
Ist das Projekt denn an sich eine gute Idee? Also könnte das wirklich die Folgen des Ausbaggerns der Zugänge zur Adria und den Anstieg des Meeresspiegels ausgleichen? Kann das schaffen?
Na, also theoretisch ist es erstmal eigentlich eine gute Lösung, um technisch Hochwasserschutz herzustellen. Es kann aber nicht die einzige Möglichkeit sein, sich rein auf Basis einer technischen Lösung darauf zu verlassen, dass Sturmfluten erfolgreich gekehrt werden. Es ist im Binnenbereich, im Wasserbau der Fall, dass man mit ausreichend Stahl und Beton relativ viel erreichen kann. Im Küsteningenieurwesen ist der Unterschied, dass die angreifenden Kräfte der Meere und des Seegangs so stark sind, dass sie immer irgendwann an ein Limit kommen. Und das ist auch hier der Fall. Es wird nicht einzig und alleine technische Lösung ausreichend sein, um Venedig oder die gesamte Lagune nachhaltig vor Hochwasser zu schützen. Es wird immer Ereignisse geben, die höher auflaufen, sodass im Grunde eine Kombination von technischen und nicht technischen Maßnahmen erforderlich ist, um Venedig nachhaltig sichern zu können.
Und welche bräuchte man denn noch? Welche Maßnahmen?
Na, ich gehe mal vielleicht auf ein Beispiel der Niederländer, aber eben auch in was im deutschen Küstenschutz gemacht wird. Es wird immer mehr umgeschwenkt von einer Lösung, die technisch machbar ist, zu einer Lösung Building with Nature. Also wir arbeiten mit der Natur. Wir nutzen natürliche Aspekte und finden dann eine ganzheitliche Lösung, die eben nicht nur rein auf Beton aufbaut. Ja, das wäre im Bereich der Niederlande arbeiten mit Sedimenten. Das heißt, wir erhöhen nicht nur die Deiche, sondern im Vorlandbereich der Deiche oder im Strandbereich spülen wir Sedimente auf, um letztlich die Wellenhöhen vor dem Deich zu reduzieren, um so Deichhöhen beschränken zu können und nicht immer weiter erhöhen zu müssen. Auch eine Lösung, die man auf Sylt zum Beispiel sieht. Dort wird weniger mit technischen Lösungen und schweren Steinen oder Tetrapoden gearbeitet, sondern immer mehr mit Sandvorspülungen, um den Strand zu verbreitern. Und solche Maßnahmen müsste man sicherlich auch in den Bereich Venedig übertragen, dass man eben versucht, zu einem halbwegs natürlichen Zustand der Lagune zurückzukommen.
Na, da wäre ja dann wohl zuallererst mal die Maßnahme, die Fahrrinnen zuzuschütten wieder, oder?
Auch das sind sicherlich Aspekte, über die man sich jemand unterhalten muss. Es gibt Bereiche auf der Welt, wo sie mit technischem Hochwasserschutz diese typische Verteidigungsstrategie, die Deichbau und Bau von Mauern nun mal ist, nicht unendlich fortführen können. Es muss irgendwann überdacht werden, ob diese Strategien noch funktionieren oder finanziell vertretbar sind. Und dann ist eben die Alternative wäre eine Strategie des Rückzugs. Was in Venedig sicherlich nicht heißt, man gibt die Stadt auf, aber was zumindest eine Beschränkung von Schiffsgrößen bedeuten würde und vielleicht auch eine Limitierung von Touristenzahlen.
Ist das denn, wenn man jetzt sagt, das funktioniert irgendwann, dieses Mose-Projekt und diese riesigen Stahlbarrieren können irgendwann hochgefahren werden und wenn man eben dann nicht auf einer anderen Ecke noch mit der Natur geht, ist das dann auch auf eine gewisse Art und Weise gefährlich und kann negative Folgen haben?
Ja, das kann durchaus passieren. Wir können ja nicht exakt in die Zukunft gucken. Und wenn wir mal den Aspekt nehmen, dass Hochwasser immer häufiger auftreten und diese Verschlusszahlen, die prognostiziert sind, überschritten werden, kommen wir natürlich immer mehr in einen Bereich, dass eben auch die Wasserqualität in der Lagune von Venedig abnimmt. Wir haben große Hafenbereiche um Mestre. Wir haben Einleitung von Abwasser und die Lagune hält sich ökologisch stabil durch einen sehr gesunden Wasseraustausch, eben durch diese drei Inlässe, Lido, Malamocco und Chioggia. Und wenn wir die länger verschließen, als es jetzt geplant ist, kann natürlich auch der Fall entstehen, dass wir Schwierigkeiten mit der Wasserqualität in der Lagune haben, also im Grunde eine Kloake entstehen lassen.
Also wenn man zu oft die Klotür zumacht sozusagen, es sind ja drei Stellen, an der dann quasi hochgefahren wird und dicht gemacht werden soll irgendwann.
Genau, richtig. Und wenn dieses Maß deutlich über dem liegt, was heute prognostiziert wird, besteht die Gefahr, dass wir genauso eine Entwicklung nehmen, ja.
Es gibt ja auch jetzt Vorwürfe, Herr Albers, wo Leute sagen, wenn das aber doch zu 93% fertig ist, dann fahrt doch wenigstens den Teil schon mal hoch. Kann man sowas machen bei einem Projekt dieser Größe?
Na, ist sicherlich schwierig, weil sie im Bauzustand nicht unbedingt die Endstabilität, sage ich mal, haben. Ne? Und wenn sie einen Teil fertig haben, aber immer gewisse Lücken offen sind in den Barrieren, na, dann konzentriert sich das Wasser mit einer sehr hohen Strömungskraft, mit einer sehr hohen Geschwindigkeit letztlich auf diese Bereiche, die offen sind, auf die Lücken, genau. Und dadurch können sie unter Umständen Instabilitäten an den umliegenden Bereichen ergeben. Ne? Das heißt, man erreicht die erforderliche Stabilität, um den Hochwasserschutz sicherzustellen, erst mit Fertigstellung des Baus. sodass, ich sag mal, eine 90%-Lösung, das Hochklappen, was jetzt fertig ist, durchaus Schäden hervorrufen kann an den bestehenden Strukturen, die wir heute nicht prognostizieren können. Und dann fangen wir im Grunde wieder bei 70% oder 60% an und der Bau dauert noch länger.
Küstenschutz, Herr Albers, ist eine Herausforderung der Gegenwart und sicher der Zukunft noch viel mehr. Ihre Branche wird dann keine Sorgen haben, nehme ich mal an, denn der alte Deich braucht auch moderne Technik. Werden wir denn allein mit Küstenschutzmaßnahmen den steigenden Meeresspiegel überhaupt aufhalten können?
Naja, in gewissen Bereichen sind wir sehr gut aufgestellt. Wenn wir da an die deutsche oder niederländische Küste denken, haben wir sehr sichere Deiche. Wir haben aber auch ein Konzept, was wir mit diesen Deichen machen können, wenn der Wasserstand noch weiter steigt. Wir gehen immer mehr ins Vorland, weg von einem linienhaften Küstenschutz, wie es die Deiche sind. Wir bemühen uns, Sedimente aufzuspülen. Es gibt Bestrebungen zu gucken, gibt es nicht irgendwelche Pflanzen, die den Wellenauflauf reduzieren. Also wir haben da gerade bei uns ein sicheres System und gucken auch sehr weit in die Zukunft, sodass wir auf absehbare Zeit eigentlich mit unseren Lösungen weiterkommen. Es gibt aber weltweit durchaus Bereiche, wenn wir da an Jakarta oder Bangkok oder auch ans gesamte Mekong-Delta denken, wo man sich irgendwann die Frage stellen muss, macht das noch Sinn, hier technische Lösungen zu etablieren oder darauf zu warten? Oder muss man nicht irgendwann auch Bereiche aufgeben, wo man sieht, da komme ich mit technischen Lösungen dann nicht mehr hin, jede Sturmflut kehren zu können?
Und da steht Venedig wieder stellvertretend für Probleme auf der ganzen Welt. Also man muss unter Umständen damit leben, dass das Wasser auch Regionen verschlingt, so verstehe ich Sie.
Genau, es wird wird man sich damit anfreunden müssen, dass man nicht mehr jeden Wasserstand kehren kann und die Küste schützen kann. Irgendwann ist einfach der Aufwand zu groß und irgendwann gibt auch zum Beispiel der Boden, das Fundament, die erforderlichen Deichhöhen gar nicht mehr her, weil der Boden zu weich ist. Und das sind Momente, wo man schauen muss, lohnt es sich denn noch, mit sehr großem finanziellen Aufwand immer wieder den Küstenschutz zu erneuern? Oder muss man dann nicht einfach mal sagen, gewisse Gebiete sind dann zumindest nicht mehr so zu nutzen, wie es heute der Fall ist?
Wenn man das dann noch entscheiden kann. Professor Thorsten Albers mit Wasserbau und Küsteningenieurwesen befasst an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ostfalia. Dankeschön. Der Tod von Venedig, wir gondeln in den Untergang der Tag in HR2 Kultur. Noch einmal ziehen wir mit Thomas Mann.
Es war die vertraute Fahrt über die Lagune, an San Marco vorbei, den großen Kanal hinauf. Aschenbach saß auf der Rundbank am Buge, den Arm aufs Geländer gestützt, mit der Hand die Augen beschattend. Die öffentlichen Gärten blieben zurück. Die Piazzetta eröffnete sich noch einmal in fürstlicher Anmut und ward verlassen. Es kam die große Flucht der Paläste. Und als die Wasserstraße sich wendete, erschien das Rialto prächtig gespannter Marmorbogen. Der Reisende schaute und seine Brust war zerrissen. Die Atmosphäre der Stadt, diesen leisfauligen Geruch von Meer und Sumpf, den zu fliehen es ihn so sehr gedrängt hatte, er atmete ihn jetzt in tiefen, zärtlich schmerzlichen Zügen. War es möglich, dass er nicht gewusst, nicht bedacht hatte, wie sehr sein Herz an dem allen hing? Was heute Morgen ein halbes Bedauern, ein leiser Zweifel an der Richtigkeit seines Tuns gewesen war, das wurde jetzt zum Harm, zum wirklichen Weh, zu einer Seelennot, so bitter, dass sie ihm mehrmals Tränen in die Augen trieb und von der er sich sagte, dass er sie unmöglich habe vorhersehen können. Was er als so schwer erträglich, ja zuweilen als völlig unleidlich empfand, war offenbar der Gedanke, dass er Venedig nie wiedersehen solle, dass dies ein Abschied für immer sein.
Thomas Mann, der Tod in Venedig. Jetzt haben wir gehört hier in HR2 der Tag, wie engagiert, verzweifelt, aber auch wütend die Venezianer angesichts dieses Hochwassers sind. Schlechte Informationspolitik hatte die zu späte Warnung zur Folge, so der Vorwurf. Und das Versagen der Politiker hat die Fertigstellung des Flutschutzprojekts Mose unnötig verzögert. Bessere Informationen und funktionierende Stahlbarrieren hätten geholfen. Aber treffen diese Vorwürfe eigentlich alle Ursachen? Professor Wolfgang Kramer arbeitet im Weltklimarat mit und forscht am Nationalen Forschungszentrum Frankreichs, CNRS. Er koordiniert die Wissenschaftler aus 35 Ländern, die gerade erste Ergebnisse einer neuen Klimastudie der Union für das Mittelmeer und des Umweltprogramms der Vereinten Nationen UNEP vorgelegt haben. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn nach der Äußerung des Bürgermeisters von Venedig gefragt, es sei der Klimawandel schuld am dramatischen Hochwasser. Ist es, in Anführungsstrichen, doch nur der Klimawandel?
Also zunächst mal in Venedig gibt es ja Hochwasser schon immer eigentlich. Es ist, ergibt sich aus der Nähe an der Küste oder beziehungsweise in der Lagune, aus der Situation, die dort spezifisch ist. Aber diese Häufung und dieses Niveau, was wir im Augenblick erleben, ist beinahe schon, hat es beinahe noch nie gegeben, mit sehr wenigen Ausnahmen zuletzt, ja 1966. Das heißt, die Ursachen sind schon der Klimawandel für diese Zunahme von Aqualta-Ereignissen. Es gibt aber auch noch weitere Ursachen. Und eine davon ist das langsame Absinken des Grundes der Lagune, auf der Venedig steht. Und dieses Absinken ist ausgelöst durch die Nutzung von Grundwasser und anderen Ressourcen und auch durch das Abbaggern von Sediment, damit die großen Kreuzfahrtschiffe bis in die Stadt hineinfahren können.
Jetzt hat auch eben jener Bürgermeister angekündigt, man könnte ein Klimawandel-Studienzentrum in Venedig gründen. Und er lädt Wissenschaftler ausdrücklich ein, auch nach Venedig zu kommen und zu forschen. Würden Sie sich als Klimaforscher etwas davon versprechen?
Also es gibt schon weitreichende und wichtige Forschungsaktivitäten auch in Venedig, von verschiedenen Universitäten Venedigs zum Klimawandel und zu seinen Wirkungen. Es ist natürlich begrüßenswert, wenn diese verstärkt werden, zum Beispiel durch ein zusätzliches Forschungszentrum oder durch zusätzliche Mittel. Das wird aber natürlich nur das Problem nicht lösen. Und das Problem ist eigentlich bekannt und liegt auf der Hand vor uns und fordert sehr schnell und sehr radikale Maßnahmen.
Sie haben gerade eine Studie, zumindest in Teilen, vorgelegt, die besagt, dass die Temperatur im Mittelmeerraum um 20% schneller steigt als die Temperatur im globalen Schnitt. Was heißt das denn auch für Venedig?
Also, dass die Temperatur schneller steigt in dieser Region, das ist natürlich nicht einzigartig weltweit, sondern es gibt viele Gebiete, gerade die dicht besiedelt sind, wo die Temperaturen etwas schneller steigen als global. Insofern darf man sich daran nicht zu sehr aufhängen, aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich so, dass die Erwärmung, die regionale Erwärmung seit der Industrialisierung im Mittelmeerraum schon die 1,5 Grad Grenze überschritten hat und sich ständig weiter fortsetzt und man auch sehr genau weiß, wie das sich auf die Menschen auswirkt, nämlich dadurch, dass die Hitzewellen zunehmen und die insbesondere Sommernächte in den Städten des östlichen Mittelmeerraums zunehmend so heiß werden, dass für diejenigen, die keine Klimaanlagen haben, ein reales Gesundheitsrisiko besteht. Das ist schon heute der Fall. Und es ist aber auch immer noch nur ein Vorbote von dem, was wir in den nächsten Jahrzehnten erwarten müssen.
1,5 Grad Ziel, das sollte ja eigentlich erst bis 2050 überhaupt passiert sein. Und im Mittelmeerraum ist es schon jetzt so viel wärmer geworden, heißt das.
Ja, jetzt muss man wissen, dass das Pariser Abkommen nur von der globalen Mitteltemperatur spricht. Und auch nur sprechen kann, weil die regionalen Temperaturveränderungen natürlich an allen Orten ein bisschen verschieden sind. Insofern ist das jetzt noch kein Scheitern des Pariser Abkommens, dass im Mittelmeerraum und anderen Gebieten die Temperatur schon so stark angestiegen ist. Es ist eher so, dass man eben jetzt zur Kenntnis nehmen muss, dass wenn die globale Mitteltemperatur 1,5 Grad höher ist als über dem Niveau der Industrialisierung, dann wird sie im Mittelmeerraum und in anderen Regionen vielleicht schon bei 2,5 Grad oder bei 2,4 Grad sein. Und insbesondere die Extremwerte während der Hitzewellen werden noch stärker zunehmen. Das sind keine Hirngespinste, sondern das sind Ergebnisse, die sich aus der Physik der Atmosphäre ergeben und die man schlichtweg vorhersagen kann. Deswegen ist das Erreichen des Pariser Klimaziels gerade für diese Regionen von besonderer Bedeutung, damit man eben nicht dann plötzlich bei 4 Grad landet oder bei 5, was im Augenblick durchaus möglich ist.
Und was dann nicht nur Venedig treffen könnte. Der Klimawandel scheint aber, so wie Sie das jetzt beschrieben haben, Herr Kramer, eben zuerst und am dramatischsten die Mittelmeeranrainer zu treffen. Sie haben eben gesagt, naja, so ein Klimaforschungszentrum in Venedig wäre schon ganz schön, aber es braucht andere Maßnahmen. Was folgert denn aus Ihren Ergebnissen?
Ja, es braucht andere Maßnahmen und die allerwichtigste Maßnahme ist diejenige, die im Pariser Abkommen quasi schon enthalten ist und dann 2018 vom Weltklimarat IPCC bestätigt wurde. Wir müssen einfach von den Treibhausgasemissionen wegkommen. Wir müssen alles tun und zwar an allen Orten und in allen ökonomischen Sektoren, damit wir diese sogenannte Kohlenstoffneutralität erreichen bis spätestens 2050, damit einfach jeder Tonne CO2 oder Kohlendioxid, die noch emittiert wird, irgendwo anders eine Tonne wieder eingefangen wird, zum Beispiel durch schonende Nutzung von Böden und durch Aufforstung und durch andere Maßnahmen. Das betrifft auch die Mittelmeerländer, denn auch die Mittelmeerländer können zum Beispiel beeinflussen, in welcher Weise Landwirtschaft betrieben wird und ob Landwirtschaft so betrieben wird, dass die Kohlenstoffspeicher der Böden eher aufgefüllt werden oder sich eher verflüchtigen. Und im Augenblick ist es so, dass die nachhaltige Landwirtschaft auch im Mittelmeerraum nicht gegeben ist und eigentlich viel stärker gefördert werden müsste. Das auch würde einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz liefern.
Was wir in Venedig sehen, ist nicht ausschließlich, aber auch Folge des Klimawandels und braucht andere Maßnahmen als nur Flutschutzprojekte, sagt Professor Wolfgang Kramer, Geograf und Ökologe am Nationalen Forschungszentrum Frankreichs und Koordinator einer neuen Klimastudie. Vielen Dank. Der Tod von Venedig, wir gondeln in den Untergang, der Tag in HR2 Kultur. Es braucht andere Maßnahmen. Diese Erkenntnis ist auch durchaus in Venedig gereift. Nicht, dass man die verbreiterten Fahrrinnen wieder zuschütten will. Soweit gehen die Überlegungen noch nicht. Aber anders mit den Touristen umgehen, das wollen die Venezianer schon, um die Folgen für Stadt und Einwohner abzumildern.
Der Stadtrat von Venedig hat den Plänen von Bürgermeister Brugnaro mit 2/3 Mehrheit zugestimmt. Tagestouristen zahlen dann 3 € Eintrittsgeld. An besucherreichen Tagen kann die Gebühr sogar auf 10 € steigen. Die Stadt begründet die ungewöhnliche Maßnahme mit den hohen Kosten, die durch die Tagestouristen entstehen. Bürgermeister Luigi Brugnaro. In Venedig zahlen wir jedes Jahr 30 Millionen Euro drauf, um die Innenstadt sauber zu halten. Das ist mehr als jede andere Stadt der Welt für die Reinigung ihres historischen Zentrums ausgibt. Aber es ist wichtig, dass die Stadt sauber und sicher bleibt. Dabei geht es auch um das Ansehen Italiens in der Welt. Bisher müssen die Venezianer all diese Kosten alleine tragen. Wir glauben, dass wir die Liebhaber dieser Stadt um einen kleinen Beitrag bitten können. Zumal die meisten Einheimischen vom Massentourismus nichts haben, sondern im Gegenteil unter dem Besucheransturm ganz massiv zu leiden haben. Es sind einfach zu viele, sagt Lydia Versorg, die an manchen Tagen schon gar nicht mehr gern nach draußen geht, weil sie auf den Gehsteigen ständig angerempelt wird. So voll ist die Stadt in ihrem historischen Zentrum. Dass viele Menschen von den Touristen leben, bringt den Alteingesessenen überhaupt nichts, sagt sie. Natürlich leben viele vom Tourismus, aber nur, weil es nichts anderes gibt. Alle Kinder meiner Freunde, die Studenten sind oder älter, leben nicht mehr hier, weil es nur Arbeit als Barmann, Gastronom oder Verkäufer gibt. Die meisten Venezianer finden das Eintrittsgeld deshalb nur gerecht. Einkassieren sollen die Gebühren in erster Linie die Verkehrsunternehmen, die Touristen in die historische Altstadt von Venedig bringen. Hotelgäste sind von der Zahlung befreit, da sie bereits eine Touristenabgabe entrichten. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Ausnahmen für geborene Venezianer, für Pendler, die in der Stadt arbeiten oder beispielsweise für Besucher von offiziell anerkannten Sportveranstaltungen.
Tassilo Forchheimer über die geplante Abgabe für Venedig-Touristen. Eigentlich sollte sie im September kommen. Wegen Problemen bei der Umsetzung verzögert sich der Start auf frühestens Juli 2020. Professor Martin Kolmer, Volkswirtschaftler und Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen. Guten Tag.
Ja, schönen guten Abend, Frau Fuhrmann.
Wenn man das jetzt so gehört hat, könnte man denken, Problem erkannt, Problem gebannt. Die Venezianer haben es doch drauf. Sie sehen eine Aufgabe, es gibt eine neue Abgabe und die haben die richtigen Konsequenzen gezogen, oder?
Naja, ich meine, möglicherweise löst die Abgabe das Problem der Überflutung mit Touristen, aber gewiss nicht das Problem der Überflutung mit Wasser. Und erst recht natürlich nicht die Probleme, die damit einhergehen, dass da die Klimakrise auch auf Venedig zurollen wird.
Wenn man sich das genauer anschaut, in Venedig weiß man ja seit vielen Jahrzehnten, dass das Hochwasser zerstörerisch ist. Es kommt ja jedes Jahr, aber es kommt eben jetzt diesmal sehr, sehr viel schlimmer. Wenn man sich das anschaut, was für Maßnahmen ergriffen wurden, es wurden die Fahrrinnen ausgebaggert, ein Flutschutzprojekt wurde in jeder Hinsicht in den Sand gesetzt und wenn es überhaupt kommt, dann mit jahrelanger Verspätung. Da fragt man sich doch, wenn der Mensch sieht, hier läuft was schief, warum reagiert er so unvernünftig? Das nehmen wir jetzt mal als Beispiel einfach Venedig, weil wir sehen es ja auch in anderen Teilen der Welt.
Ja, genau. Ich meine, Venedig kann man hier wirklich als eine Metapher für die Probleme sehen, die wir im Umgang mit der Klimakrise haben. Und da kann man vielleicht zwei Aspekte so ein bisschen beleuchten. Das eine ist, dass es natürlich immer schwierig ist, Kollektivhandeln zu organisieren. Also was ich damit sagen möchte ist, wir haben hier bei der Klimakrise ein typisches Problem, dass Kosten und Nutzen auseinanderfallen. Jeder Einzelne, der hat im System irgendwelche negativen Folgen, aber für den Einzelnen spielt das eigentlich keine Rolle. Und das organisiert zu bekommen, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und insbesondere, wenn das Ganze ein Problem ist auf einer globalen Ebene, nicht mit 7,5 Milliarden Menschen, die in irgendeiner Weise ihr Leben ändern müssen. Damit können wir schon mal einen guten Teil der Probleme erklären. Und dann, was als Zweites dazukommt, ist, dass wir Menschen psychologisch und evolutionär nicht gut auf Probleme wie die Klimakrise vorbereitet sind. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch ein paar Beispiele vielleicht näher ausführen soll.
Gerne.
Also das eine wäre zum Beispiel unser Umgang mit Risiken. Also was wir wissen aus der psychologischen Forschung ist, Risiken, die für uns schwer vorstellbar sind, die beachten wir einfach nicht. Das heißt, wir tun so, als gäbe es diese Risiken nicht. Und die Klimakrise ist eben etwas, das ist sehr, sehr, sehr schwer fassbar. Das verstehen wir nicht gut, was das eigentlich mit unserem Leben machen wird. Also verhalten wir uns so, als gäbe es das Problem gar nicht. Ein zweites Beispiel wäre vielleicht, dass wenn wir auf den Bereich von Moral und Verantwortung mal genauer schauen, dass es bei uns eher so eine Art Nahsicht gerät. Das heißt, wir sind relativ gut mit unserer moralischen Intuition, wenn wir es mit kleinen Gruppen zu tun haben, mit Menschen, die wir kennen. Aber Probleme, die mit 7,5 Milliarden Menschen zu tun haben, die uns fremd sind größtenteils, da machen wir Fehler, da versagen wir. Und der institutionelle Rahmen, der reicht da nicht aus, um das irgendwie aufzufangen.
Da ist ja eigentlich Venedig doch auch Sinnbild, wenn wir an das denken, was Petra Reschke, die in Venedig lebt, am Anfang der Sendung erzählt hat, dass sie sagte, die Festlandbewohner, das ist ja eine große Gemeinde, entscheiden mit über 200.000 Einwohnern darüber, was in Venedig mit den 50.000 Einwohnern passiert. Die kriegen die Folgen nicht direkt ab, die kriegen die Venezianer ab, aber von den Einnahmen, von den Steuergeldern profitieren die natürlich genau. Das heißt, also sehr stark. Und deswegen haben sie ein Interesse daran, dass eben die Kreuzfahrtschiffe bleiben, dass die Touristen bleiben, weil für sie bedeutet das nur das Geld und sie haben nicht die negativen Folgen. Das heißt, das ist genau dieses Prinzip, was Sie gerade beschrieben haben, oder?
Ja, genau. Das wäre eben ein Beispiel für das, was Ökonomen dann so etwas wie Trittbrettfahrerverhalten oder öffentliche Gutproblematiken nennen, dass eben hier dass sozusagen die Verantwortlichkeit und die Folgen, die aus dem Handeln heraus resultieren, nicht zusammenpassen, dass die auseinanderfallen. Und dann ist natürlich eine Möglichkeit zu versuchen, das wieder enger zusammenzubringen.
Das ist doch die Aufgabe der Politik, oder?
Ganz genau, das ist die Aufgabe der Politik und wenn wir uns natürlich Politik in den letzten Jahren anschauen, gerade auch in liberal-demokratischen Gesellschaften, sieht das nicht so super gut aus. Das hat auch möglicherweise wieder psychologische Gründe, dass wir da in einer Krise geraten sind. Aber trotzdem, ich meine auch da, der Nationalstaat, selbst der ist natürlich bei der Klimakrise überfordert. Wir brauchen internationale Kooperation, internationale Zusammenarbeit. Das ist mühsam, das ist schwierig und das Beunruhigende dabei ist natürlich, dass uns die Zeit ausgeht.
Das heißt, wir sehen den Untergang schon und reagieren immer noch nicht?
Naja, also Untergang, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht so ganz dystopisch da rüberkommen und so. Also wenn wir dem wissenschaftlichen Konsens hier folgen, dann wird eben die Klimakrise eine dramatische Veränderung unseres Lebensmodells nach sich ziehen. Untergang ist da wahrscheinlich zu viel gesagt, aber gleichzeitig, ich meine, sehen wir natürlich, dass die Politik wie gelähmt ist und nicht in der Lage ist, angemessen zu reagieren.
Herr Kollmar, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie schon, es tut noch nicht genug weh, als dass wir jetzt, egal ob psychologisch, neurowissenschaftlich oder auch politisch betrachtet, die richtigen, individuell oder politisch, die richtigen Konsequenzen ziehen. Muss man dann, jetzt übertreibe ich es vielleicht ein bisschen, aber wenn Venedig jetzt weiter so durch das Hochwasser bedroht ist, immer wieder das Salz zurückbleibt, was die Bausubstanz auffrisst, es wird massiv Schaden nehmen, muss man dann vielleicht einfach sagen, ja, dann muss es jetzt mal wehtun, wir lassen Venedig untergehen?
Das ist sehr provokativ gesagt und jetzt muss man aufpassen, dass das nicht falsch verstanden wird. Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, was ich gesagt habe über unseren Umgang mit Risiken, die wir uns nicht vorstellen können, dass tatsächlich die ersten massiven Schäden, die sichtbar werden für uns, die uns begreifbar machen, was es eigentlich heißt, dass sich unser Leben verändern wird, hier vielleicht etwas verändern können. Das heißt, so bitter das klingen mag und so zynisch das klingen mag, aber vielleicht ist das tatsächlich nötig.
Wünschen tun wir es uns aber nicht. Professor Martin Kollmar, Volkswirtschaftler und Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen, ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Etwas Entspannung ist für Venedig aktuell in Sicht. Das ist gut, aber leider keine Entwarnung. Denn wenn das Wasser geht, bleibt das Salz und das bedroht die Bausubstanz und Kulturschätze der Stadt. Von den Schäden für die rund 50.000 Bewohner ganz zu schweigen. Und eins ist sicher, das nächste Hochwasser kommt bestimmt. Egal, ob dem Klimawandel oder der falschen Politik die Schuld gegeben wird oder beidem. Beides hat seinen Anteil an der Katastrophe und Umdenken tut Not. So viel ist deutlich geworden in der letzten Stunde. Nachhören können Sie diese Sendung wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir möchten das letzte Wort Rose Ausländer überlassen mit ihrem Blick auf die Lagunenstadt. Mein Venedig, das versinkt jedenfalls nicht.
Venedig, meine Stadt. Ich fühle sie von Welle zu Welle, von Brücke zu Brücke. Ich wohne in jedem Palast am großen Kanal. Meine Glocken läuten Gedichte. Mein Venedig versinkt nicht.
Sono della Giudecca, sono molto pericoloso. Il giro nella mia gondola costa solo 250. Avanti ragazzi. Passano il mar, le gondole, l'uscita fra i sogni d'oro. E ogni gondoliere con nostalgia sospira la canzone sola. Questo cuore sognando aspetterà.